Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Willkommen zu unserer Sommerausgabe von Lyrik lesen, Gedichte im Gespräch. Und die findet diesmal im Studio von Deutschlandfunk Kultur statt. Denn das Deutsche Literaturarchiv Marbach, unser Kooperationspartner, hat seine Veranstaltung Corona-bedingt bis Ende des Monats abgesagt. Darum freue ich mich, dass Jan Bürger, der stellvertretende Leiter der sammelnden Abteilung aus Marbach, hierher gekommen ist. Gregor Dotzauer, Redakteur des Berliner Tagesspiegel, ist ebenfalls hier, sowie die Literaturwissenschaftlerin Maren Jäger und die Frankfurter Schauspielerin und Sprecherin Birgitta Asheuer wird uns wieder die Gedichtbeispiele lesen. Am Mikrofon begrüßt sie Barbara Walster. Drei Gedichtbände werden wir gemeinsam diskutieren. Dämonenräumdienst des Büchner-Preisträgers Marcel Bayer, Im Glasberg von Nadja Küchenmeister. Doch am Anfang steht Rohrwolf, der am 17. Februar dieses Jahres im Alter von 87 Jahren in Mainz verstorben ist. Er war ein ungemein produktiver Schriftsteller, der obsessiv einzelne Thematiken verfolgt hat, etwa seine Fußballhörstücke oder auch seine alphabetische Besessenheit pflegte mit Ratgeberbüchern und der Enzyklopädie für unerschrockene Leser unter dem Pseudonym Raoul Tranchira. Maren Jäger, was machte ihn zu dem Universalkünstler, als der in manchen Nachrufen bezeichnet wurde?
Naja, dieser große Werk Kosmos von Rohrwolf umfasst Romane, zuallererst Fortsetzung des Berichts, ein großer Schlüsseltext, Erzählungen, die aber das Erzählen irgendwie verweigern, die sich gegen das Erzählen sperren. Rohrwolf war ein Meister der Kurz- und vor allem der Kürzestgeschichte. Mehrere Männer wären da zu nennen, 82 ziemlich kurze Geschichten, 12 Collagen und eine längere Reise. Schon da sind die Collagen im Titel, über die wir sicherlich gleich nochmal gesondert reden sollten. Dann erwähnten Hörspiele, O-Ton-Hörspiele, Collagen und zuletzt das langsame Erschlaffen der Kräfte, was vielleicht auch einen biografischen Anklang hätte. Und eben ein großer Lyrikkosmos, in den wir uns heute reinschleichen werden. Vielleicht auch ein bisschen mit der Frage, ob der Band, den wir besprechen werden, schafft, irgendwie dieses große Werk an einem Zipfel zu erwischen. Dieser Lyrikkosmos begann mit der Einzelpublikation Mein Family, 12 Moritaten und 4 Collagen von Raoul Tranchira. Darin ein Gedicht, was schon etwa 10 Jahre zuvor in der Zeitschrift Diskus erschien, der Studentenzeitschrift aus Frankfurt. Wenn man Rohrwolf glauben will, ist er von Adorno darauf gebracht worden, daran mitzuarbeiten. Und dieses erste Gedicht ist, glaube ich, in vielerlei Hinsichten ein guter Auftakt.
Mein Family. Mein Schwester strickt am grünen Strumpf, so heiß und groß, so dick und weich, so seltsam übers Knie gebeugt, mein Schwester mit dem roten Rumpf. Mein Oma, liebe Oma, so faltig, Pergament, so dünn, so Vogelhals, so Fistelstimm, so mürrisch, mittags, abends froh. Mein Family im Zimmerlung, wo um den schwarzen Tisch und rund mit Topf und Fisch und Zwiebelbrüh, mit Hand, mit Mund, mit großem Hung. Mein Vater mit der Nickelbrill, mein Mutter auf dem Küchenstuhl, mein starker Bruder mit dem Bart, meine kleine Schwester blass und still. Mein Family, mein ganze Family, mein ganze 2, 3 und mein 4 und 5 und 2 und 1, mein Family. Wie wundersam. Wie wundersam, wie wir am Tisch, am runden Tisch, von rundem Holz, wie Faust und Gabel hier und hier, Faust, Gabel hier, Mund da und Fisch, Mund da und Fisch und Fisch und Kloß am runden Tisch. Der Vater spricht und isst den Kloß und isst den Fisch vom Tisch und spricht und Zwiebelsauce. Und Zwiebelsauce rinnt ab vom Mund, wischt ab, ach, wischt und spricht. Die Schwester hört's an ihrem Strumpf, die Mutter hört's, der Bruder und Großvater dort auf dem Abort. Der Hund bunt hinterm Schirm, die Laus in seinem Pelz und ich hör's. Ich hab im Ohr die Wort. Wie altes Brot die Wort, wie Brot, wie schwarzes Brot. Die Mutter nimmt's vom Küchenbord und lächelt wild, denn Trockenbrot macht Wangen rot. Wie glotzt aus seinem Leib das Brot, wie rollt es durch die Tür. Die Base sitzt vor dem Klavier und spielt, ohn Brot ist große Not. Die Schürze der Mutter weht herum, die Uhr platzt an der Wand und da grinst unterm Bottich grinst die Schab. Der Vater spricht, seht euch nicht um.
Rohrwolf, mein Familie, von 1959, eröffnet den neuen Band, alles andere ungewiss. Da sind Gedichte versammelt seit 1957 und Sprachschwund und strenge Strophenform. Ich glaube, das gehört bei Rohrwolf immer zusammen. Er spielt mit der Diskrepanz zwischen Formbewusstsein auf der einen Seite und diesem davonrasenden, kollabierenden Sinn.
Das ist unbedingt der Fall. Ich meine, der Band heißt vielleicht nicht von ungefähr alles andere ungewiss, also wo natürlich ein Vers aufgenommen wird, der in dem Band vorkommt. Aber man kann sich natürlich fragen, was ist alles andere und was ist überhaupt das Gewisse? Also was kann man wirklich tatsächlich wissen? Tatsächlich ist bei Rohrwolf fast alles ungewiss, in der Lyrik wie auch in der Prosa. Ja? Also alle Konstanten der Kunst, alle Erwartungen, alle Schemata, die ein Leser an die Sache herantragen kann. Aber Gewissheit gibt und stabilisiert immer die strenge Form, die vielleicht ein bisschen manieriert anmuten mag, aber doch irgendwie diese aus den Fugen geratene Welt und zerschnittene Welt, Raoul Tranchira lautet ja das Pseudonym, irgendwie zusammenhält.
Sonette, Terzin, oft sind die Gedichtüberschriften auch tatsächlich bezogen auf die Form. Und wenn er sagt, das Fantastische ist zugleich das Reale, was ist das Fantastische, was ist das Reale bei ihm?
Das Fantastische ist bei ihm natürlich etwas, was allein in der Sprache entsteht und was aus der Sprache wächst und was auch oft aus der Eigenlogik der Sprache wächst. Wenn wir auch jetzt in diesem frühen Gedicht gehört haben, da gibt es diesen Kloß und der bereitet irgendwie in der Eigenlogik der Sprache und der Reime diese Zwiebelsoße vor. Auch wenn, glaube ich, keiner auf die Zwiebelsoße als Reimwort gekommen wäre, weil man ja auch im Dialektal denken muss, um Zwiebelsoße nicht Zwiebelsoße zu machen und das auf Kloß zu reimen. Und so etwas ist typisch bei ihm, dass im Grunde eine Form übererfüllt wird und in dieser Übererfüllung der Form entsteht eben plötzlich etwas Fantastisches, was Ausgeticktes, was etwas, was Abgründiges, was auch im Grunde wegkippt irgendwie aus der Realität. Jetzt beim Zuhören dieses Gedichtes, dieses frühen Gedichtes, und wir können vielleicht noch mal darüber reden, wie es kommt, dass es so eine große Kontinuität in dem Werk gibt, dass im Grunde dieses frühe Gedicht auch ein späteres hätte sein können. Beim Zuhören ist mir etwas aufgegangen, auch mit dem Entstehungsdatum 1959, wo die Rohrwolf-Freaks, die es ja gibt, vielleicht nicht so viel drüber nachdenken und vielleicht stimmt es auch nicht, aber ich würde es gerne mal als These erwähnen. Rohrwolf 1959, wir wissen, er war ein großer Leser sein Leben lang von Beckett. Das ist natürlich die Zeit, wo im Grunde sehr populär UNESCO auf der Bühne ist, wo andere absurde Theaterleute auf der Bühne große Erfolge feiern und damit auch im Grunde eine fantastische Gegenwelt gegen den Mainstream setzen. Und es gibt, glaube ich, große Parallelen mit Beckett sowieso. Rohrwolf versucht komischer zu sein, ist humoristischer als Beckett oft, bewusst humoristischer. Das fällt plötzlich auf. Also es ist ganz nah an diesem Absurden der 50er Jahre, auch an so einem Theater, wo eine Person auf der einen Seite abtritt und auf der anderen sofort wieder auftritt. Also das sind so diese Momente, auf der Bühne funktioniert so etwas auch und so etwas sind wie Miniaturdramen plötzlich hier in Versen.
Man muss jetzt nicht die Collagen als Beleg heranziehen, aber das ist eigentlich tiefes 19. Jahrhundert. Männer mit Zylindern und Schnurrbärten, Kirmesgestalten, Ungeheuer.
Das Palasthotel, in dem
das Palasthotel, spielt, ne? All das. Und in diesem Kontrast lebt das auch. Und das ist aber auch eine Projektion, denn einerseits, Sie sagen zu Recht, es ist Sprache in ihrer Eigengesetzlichkeit. Das ist in diesem frühen Stadium sehr stark und ist eigentlich schon ein sehr fortgeschrittener Rohrwolf, mein Familie. Später gibt es sehr viel trügerisch zugänglichere Texte. Und daneben gibt es aber eben tatsächlich, das sollte man vielleicht nicht unterschlagen, auch ein autobiografisches Element zumindest. Und er hat auch von sich selber gesagt, er hat nichts geschrieben, was er nicht auch irgendwie in sich hatte. Das ist jetzt keine Verwandlung von Lebensstationen, aber es ist das Absurde, das Unheimliche, dieser leise Horror, der durch diese Texte schwirrt, das ist etwas, was er vor allem gegen Ende des Krieges im Osten, in Thüringen, wo er aufgewachsen ist, am eigenen Leib erlebt hat als elternloses Kind.
Es gibt immer wieder diese Angstmomente und die durchziehen auch seine Biografie. Wie jetzt, da er gestorben ist, kann man ja vielleicht ganz gut ein bisschen unbefangener darüber reden. Also es gibt das Aufwachsen in der sowjetischen Zone noch, da den Weg in den Westen. Es gibt dieses merkwürdige landen bei Adorno, mehr oder minder zufällig offenbar. Er ist nach Frankfurt angeblich gekommen, sagte er selbst immer, weil da gute Jazzmusiker unterwegs waren, Heinz Sauer unter anderem. Dann gibt es diesen Moment, wo er zufällig auch ins Umfeld der RAF gerät, was ihm furchtbare Angst gemacht haben muss in dieser Zeit. Dann gibt es diese schiere Überlebensangst, also oft auch am Rande des Existenzminimums, auch das oft im Literaturbetrieb an den Rand gedrängte. Und dann kommt für eine relativ lange Werkphase dann die Auseinandersetzung mit seinem Krebs. Also ich weiß nicht jetzt nicht genau, wann es war, aber es muss
2001 hat er diese schwere Krebserkrankung gehabt, die auch in die Gedichte Eingang findet. Ne? Also wenn es heißt, Waldmann wird aufgeschlitzt und lebt weiter oder in den unvollständigen Versuchen, das Leben zu beschreiben. Im November nachts 2001 lag ich nackt und aufgeschlitzt in Mainz.
Also das ist ganz autobiografisch und er hat eben genauso wie er manche Figuren in seinem Kosmos immer wieder verabschiedet und dann wieder auferstehen lässt, hat er selbst im Grunde auch seit 2001, seit 2002 gesagt, ich schreibe eigentlich nicht mehr viel. Und er hat doch immer wieder ein Buch nach dem anderen gemacht.
Also ich glaube, man muss sich Rohr Wolf zwischen vielen Zettelkästen vorstellen, um auch diesen Umgang mit einem Material klar zu bekommen. Also der Rohr Wolf-Kosmos besteht aus Sammeln, Aufnehmen, Tranchieren, Zerlegen, Ablegen und wieder Zusammensetzen. Aber nicht Zusammensetzen in der Weise, dass eine harmonische Welt entstünde, auch in der Formstrenge, sondern indem halt immer wieder diese Brüche sichtbar werden, wo wirklich diese abgrundtiefe existenzielle Erschütterung dann durchbricht, wie wir es auch in dem Gedicht durchaus sehen.
In diesen späten Texten wird das Lebensbedrohliche natürlich explizit, aber eigentlich ist es immer schon da. Und das stellt eigentlich die Frage, welche Entwicklung es überhaupt bei ihm gegeben hat. Also ich sehe ein wachsendes Raffinement, ja, also er findet immer wieder neue Wege, diese Texte etwas komplexer zu machen, aber sonst sehe ich eigentlich einen relativ große Kontinuität oder sagen wir es negativ, eine gewisse Statik sogar.
Ja, aber es gibt immer wieder diese einzelnen Ausreißer. Ne? In der akustischen Werkdimension gibt es dann auf einmal diese Radioballade, hat er es genannt, über den Kornettisten Big Spider-Becke, die relativ traditionell dann auf einmal daherkommt, ne? Während die anderen experimenteller sind.
Das ist auch das Werk eines Fans.
Big Spider-Becke ist ja auch relativ traditionell.
Naja, gut. Aber es gibt tatsächlich sehr viele, vielleicht wirklich mehr Konstanten als Abweichungen in diesem Werk, ne? Also sei es Fußball als Konstante.
Ich finde, darüber muss man reden, auch angesichts dieses Auswahlbandes, den ja Michael Lenz komponiert hat aus dem Gesamtwerk. Und beim Lesen dieser Auswahl fällt es noch mehr auf, finde ich, dass man plötzlich Gedichte hat aus dem Jahr 2005, die man eben auch tatsächlich in die 60er Jahre zuordnen könnte.
Aber vielleicht sollte man auch noch mal sagen, dass diese über der existenziellen Dimension dieses ganze Werk was ungeheuer Sinnliches hat. Ja? Also es riecht nach allem Möglichen aus diesen Gedichten und das ist eher Bratensoße und das ist sicherlich nicht vegan und nicht kalorienarm und low carb, was da an Essen, an Kulinarik verhandelt wird, was an Erotik verhandelt wird. Es platzt, es knallt, es riecht und auch durchaus intensiv in diesen Texten und aus den Texten.
Und da frage ich mich eben, warum es nie populärer war, weil diese Texte sind so leicht zu lesen und haben eben noch viele andere Dimensionen als das, was sonst gereiht und auch hochintelligent zum Teil.
Es ist ungeheuer sinnlich in der Wortwahl und im einzelnen Wort, aber es wird eben diese Sinnlichkeit da nicht entfaltet. Ne? Sie wird erwähnt und es wird sofort wieder an was anderes gesprungen. Das hat so eine Sinnlichkeit, wie es vielleicht auch Stummfilme haben. Stummfilme, die sicher das Publikum, das zeitgenössische Publikum überwältigt haben, weil die das erste Mal im Kino waren und überhaupt plötzlich bewegte Bilder sahen, die bei uns aber doch eben, klar, irgendwie für uns eine andere Sinnlichkeit haben als Dinge, die, sagen wir mal, mit einem Erzählstil des Jahres 2000 erzählt werden.
Aber diese Verwendung von den traditionellen Formen hat ja auch zur Folge, dass der Leser total angesprochen wird. Ne? Wir haben schon über Moritaten, Balladen gesprochen. Das ist ja ein Gestus, der zugewandt ist, der sagt, ihr und seht und hört. Ne? Also man hat wirklich diese Vorstellung von dem Bänkelsänger mit dem Zeigestock, der die Leser adressiert und sagt, meine lieben Damen, meine lieben Herren, jetzt wird alles aufgeschrieben. Also wer sich der Sache entziehen kann, der muss schon ein kaltes Herz im Leib haben.
Hans Waldmann, Alter Ego haben Sie eben erwähnt, Mahnjäger, und gesagt, man würde sich gar nicht wundern, wenn vielleicht nochmal ein Gedicht auftauchte, Jan Bürger. Könnte das der Fall sein? Der Nachlass liegt ja in Marbach.
Ich bin da nicht zu optimistisch. Also er war auch jemand, der tatsächlich die Sachen sehr genau gearbeitet hat, die er gemacht hat und dann auch möglichst gut veröffentlicht hat. Was sicherlich eine Entdeckung sein wird, ist Rohr Wolf als Briefautor. Also er hat viel korrespondiert und auch mit unterschiedlichsten Menschen, auch viel mit Autoren eben Mit Henscheid zum Beispiel gibt es eine größere Korrespondenz oder mit Peter Weiß über die Collagen. Also es sind auch sehr unterschiedliche Leute, oft aus dem erweiterten Surkamp-Kosmos, aber eben nicht nur. Auch viel mit Freaks und Laien und Sammlern und auch viel mit Literaturwissenschaftlern, auch viel mit Michael Lenz im Alter, hat er viel zu tun gehabt, mehr telefoniert, glaube ich. Aber der ja jetzt diese Auswahl gemacht hat und auch dieses Nachwort. Und auf dieses Nachwort, finde ich, sollten wir schon nochmal eingehen, weil es ja doch einen großen Teil des Bandes einnimmt, was Rowolf sehr ernst nimmt, was diese Poesie sehr ernst nimmt, was im Grunde versucht, ihn auch einzuordnen, ja, in die Reflexionshöhe, die man sonst vielleicht eher in der Literaturwissenschaft mit einem Paul Celan oder Ähnlichem macht.
Ich glaube, dieser Band will ja auch eine Lock-Ausgabe sein. Michael Lenz hat eine Menge richtig gemacht, ein klug ausgewählter, repräsentativer Überblick über die Lyrik, der auch bestimmte Zyklen und Kosmen zusammenlässt oder einen Einblick gewährt und das auf eine tolle Weise mit den Collagen verschaltet, dass sie miteinander reden. Ja? Dass man irgendwie merkt, auch in den Collagen, die jetzt Mein Family ergänzen, sieht man abgeschnittene Gliedmaßen, die sich da verselbstständigen, eben auch in diesem surrealistischen oder, wenn man so will, expressionistischen Gestus. Natürlich ist dieses Nachwort relativ lang geraten und es ist aber vielleicht auch ein Versuch, sich mit einem philologischen Gestus etwas, das man sehr mag, ein bisschen vom Leib zu halten. Gerade ist schon mal das Stichwort Fan gefallen. Also vielleicht ist es auch von daher zu betrachten und das finde ich durchaus ehrenhaft.
Also das war unser Gespräch über Rohrwolf, alles andere ungewiss. Mit, Sie haben es gehört, zahlreichen farbigen, zum Teil unveröffentlichten Collagen mit einem Nachwort von Michael Lenz, bei Schöffling und Co. in Frankfurt am Main erschienen und ab Montag in den Buchhandlungen erhältlich. Jan Bürger, Sie wollten auf Mark Strand aufmerksam machen, auf einen amerikanischen Dichter, Schriftsteller und Übersetzer, der im November 2014 verstorben ist und von dem 1997 nur eine einzige Sammlung auf Deutsch erschienen ist, eine Auswahl aus den Jahren 1964 bis 1993. Warum Mark Strand?
Ja, es ist im Grunde so etwas wie eine alte Leseliebe, die sich mehr bezogen hat auf die gesammelten Gedichte, die man relativ preisgünstig in Amerika oder auch heute im Internet erwerben kann und die sich wirklich lohnen. Mark Strand ist übrigens dieselbe Generation wie Rohrwolf. Also er ist 2 Jahre jünger. Man könnte jetzt fast sagen, wenn man erstmal diese Rohrwolf-Brille aufhat und man sieht den Titel Mark Strand, dunkler Hafen, da ist man schon ganz nah am Abgrund, am Wortspiel von Rohrwolf, aber das wollen wir nicht machen. Das ist ein Autor, der wirklich Gedichte bewusst offen gestaltet. Auf den ersten Blick scheinen diese Verse sehr frei zu sein. Wenn man genauer sich das Englische vorliest, merkt man, sie sind doch rhythmisch sehr fein gefügt und sind auch sehr versiert, jetzt auch im Sinne, wie jetzt Rohrwolf mit seinen Gedichten versiert ist. Es sind Gedichte, die sehr erzählend sind. Es sind Gedichte, die offenkundig autobiografisch sind. Aber auch bei ihm gibt es, und das finde ich immer wieder so aufregend, so einen Sprung ins, sagen wir mal etwas platt, Surreale, ins Fantastische. Und dieser Sprung, der kommt, glaube ich, immer dann zustande, wenn er es schafft, dichtend im Grunde in eine Haltung zurückzufinden, die uns allen aus der Kindheit vertraut ist. Die Kindheit zeichnet sich ja auch, glaube ich, zumindest in der Erinnerung dadurch aus, dass diese Grenze zwischen der Alltagsrealität und dem, was wir normalerweise als Wirklichkeit bezeichnen und dem, was das Fantastische ist, auch dem, was irgendwie manchmal idiotische Erklärungen sind, aber die richtig sind für das Kind, dass diese Grenze durchlässig ist. Und das ist, glaube ich, das Aufregende beim Lesen von Mark Twain. Also man liest ein Gedicht, man denkt erst, man ist in einem realistischen Kosmos und plötzlich erweitert sich das in solche fantastischen Räume. Und das macht er ganz wunderbar, finde ich. Und in Amerika ist es relativ normal, ihn so mit Charles Simic zusammen zu nennen oder sogar auch mit John Ashbery. Und in Deutschland hat er nie einen richtigen Auftritt gefunden. Also es gibt diesen einen Band, der ist leider nur einsprachig, ist trotzdem kaufens- und lesenswert. Übersetzt von Michael Krüger, Rainer G. Schmidt und Richard Weihe, also sind auch sehr renommierte Übersetzer. Das war ein Versuch bei Surkamp, ihn mal zu bringen auf Deutsch, aber der hat nie so richtig funktioniert. Er ist dann häufiger auf Literaturfestivals aufgetreten, auch danach, auch als die Literaturfestivals, die Poesiefestivals zahlreicher wurden, auch hierzulande. Aber dieser neue Auftritt ist ihm nicht gelungen und ich finde, er hätte es verdient. Es ist wirklich immer wieder ein Leseerlebnis.
Rapide Wiesen. Ich kann nun sagen, dass mir nichts anderes blieb, als aus dem Haus zu gehen, davor zu stehen und, solange es ging, ins Tal zu starren. Ich wusste, ein Zug würde kommen, eine Rauchfahne hinter sich, wusste, es regnete bald. Ein Wolkenfries ließ einen Schatten über die Stadt herab, und ein ungestümer Wind glättete die Wiesen, die jenseits der Olivenbäume der Welle von Stockmalven und Rosen dahinfegten. Die Luft roch süß, und ein Mädchen schwang einen Stock nach ein paar Krähen, so fern, dass sie wie Fliegen wirkten. Ihre Mutter in Cape und Schal beschirmte ihre Augen. Ich fragte mich, wovor, denn die Sonne war nicht da. Dann tauchte einer auf und sagte, sieh diese Wolkenwand, diese Krähen im Sturz aus dem Himmel, diese Felder, blassgrün, grün-gelb, wie sie fortrollen, und dieses Mädchen mit der Mutter beim Abschiedswinken. Im Nu war der Himmel von rötlichem Dunst gebeizt, und die Person neben mir rannte davon. Der Abend dämmerte, die Lichter der Stadt glommen auf, und ich sah, unklar zuerst, nahe beim Friedhof, umfriedet von Zypressenreihen, die sich bogen, das Mädchen mit der Mutter nah beieinander. Sie rauchten, bohrten ihre Absätze in den Boden.
Jan Bürgers Empfehlung, Mark Strand. Dunkler Hafen heißt der Band, der 1997 im Surkamp Verlag erschienen ist und heute nur noch antiquarisch gekauft werden kann. Auf der Website von Deutschlandfunk Kultur können Sie sämtliche Angaben zu den Buchtiteln dieser Sendung nochmal ausführlich finden. Marcel Bayer, der Nächste, den wir besprechen. Er schreibt Romane und Lyrik, Essays und Libretti. Er ist Herausgeber etwa von Friederike Mayröcker sowie Übersetzer. 2016 in seiner Büchnerpreisrede hat sich der 1965 geborene Schriftsteller als Wörtlichnehmer und als Sprachsäufer bezeichnet. Folglich ist er denn auch ein grandioser Wortfinder und Worterfinder. Darauf weist auch der Titel seines neuen Bandes hin, Dämonenräumdienst. Gregor Dotzauer, Dämonenräumdienst, das stelle ich mir als eine ziemlich schwierige Aufgabe vor. Und es heißt in diesen Gedichten ja auch mal, der Dichter arbeitet als Reh im Innendienst oder hier, wo der Text stets auch Hausmeister ist. Muss man sich Marcel Bayer immer mit aufgekrempelten Armen bei der Arbeit vorstellen?
Marcel Bayer lässt sprechen oder er versucht, sie sozusagen selbst aus dem Weg zu schaffen, wenn er schreibt. Er möchte eigentlich, wenn man es ganz hart formuliert, möchte er eigentlich die Grenzen der menschlichen Sprache hinter sich lassen. Also ein typischer Satz lautet, ich brauche morgens viel zu lange, bis ich mich fremd geschrieben habe. Also er möchte über die eigene Formelhaftigkeit, über alles Bekannte hinauskommen und diese Texte leben von einem Maximum an Fremdheit.
Passend dazu ist mein Lieblingsvers, ich zerstöre noch ein Gedicht und mache für heute Feierabend, bis dann.
Was ist diese Fremdheit? Also Marcel Bayer, ja, sein Debüt war ja ein Prosawerk, was fast nur aus Zitaten bestand. Menschenfleisch hieß das. Und ist es etwas Ähnliches, was jetzt diese Fremdheit in diesen Gedichten ausmacht?
Es gibt zwei Elemente, würde ich sagen. Das eine ist eine enorme Selbstbezüglichkeit, die was eine Störfrequenz macht. Es geht immer nur ums Schreiben, ums Sprechen, ums Gelesenwerden, um das Papier. Und natürlich gibt es viele Zitatelemente auch in diesem Buch. Viele sind schwer erkennbar und trotzdem sind das eigentlich Dinge, die zum Verständnis dieser Texte wenig beitragen. Es lohnt sich zu wissen, wer Rudolf Mooshammer war, nämlich ein ermordeter Münchner Modedesigner, der sich seine Strichjungen hielt. Aber man hat, wenn man das weiß, hat man an diesen Texten trotzdem noch nichts verstanden. Das sind sozusagen so Tagesreste oder Wirklichkeitsreste, die aber nichts abbilden, sondern sozusagen etwas in eine völlig neue Wirklichkeit, die hier errichtet wird, die hier konstruiert wird, hineingearbeitet werden.
Die aber auch diese Selbstreflexion des Schreibens auf eine bunte, schillernde Weise durchaus aufbrechen. Ne? Also er verwendet ja Material, hat mal gesagt, aus allen Richtungen gleich welcher Provenienz. Und da kommt durchaus irgendwie Popkultur rein, also in dem Hildegard-Knef-Gedicht, wo die Welt voller Dackelhälften hängt, oder eben Johnny Cash singt irgendwo den Folsom Prison Blues in dem Reno, Brian Eno, Steno-Gedicht. Das geht eigentlich eine kuriose Mischung ein.
Ich würde auch sagen, da ist sogar auch ein bisschen Punk drin und auch ordentlich Splatter. Also wenn man jetzt sieht, irgendwie ein Gedicht wie mit dem Titel Die Blutbude, da hört man natürlich die Blutbuche, das Botanische mit, aber die Blutbude, Geister sind das hier in deiner Bude. deren letzte Winkel die Chibo-Taschenlampe nicht erfasst. Das Paradies aber liegt am Rückweg aus der Apotheke. Und dann geht es in eine Kindheitserinnerung. Rückweg aus der Apotheke. Das ist auch Punk, ne?
Na, ich glaube, dass diese Mischung sehr typisch ist für Marcel Weyer zwischen High and Low, also zwischen Coleridge und Chibo oder zwischen Heckenscheren-Filiale, Maggi-Fläschchen und solchen Dingen, die aber jeweils auch unterläuft dann wieder mit diesem Low, ne? Also dann wird es zertrümmert.
Das ist ein Element. Ein anderes ist, dass es natürlich ganz viel Gewächse gibt in diesen Gedichten und ganz viele Tiere. Ja. Also man ist sozusagen in einem erweiterten Lebensraum, aber durch die Gleichgestaltigkeit dieser Gedichte, es sind immer 10 mal 4 Zeilen, bekommen die sowas, also ich stelle mir das so vor, wie so Präparate, die in so einem Glas eingelegt sind. Und es sind alles so ein bisschen so Missgeburten, wenn man wie in die Charité geht und diese Sachen findet. Und da eben mit Pflanzen und gleichzeitig Lebewesen drin.
Ja, der eingeseifte Labrador taucht da auf und ja, solche Dinge in der Herzkammerbowle.
Man denkt manchmal so ein bisschen Nature Writing, ich höre dir trapsen, aber auf eine interessante Weise werden ja die Tiere in bestimmte Zusammenhänge gefügt oder auch rausgenommen, wo die durchaus für Überraschungseffekte sorgen, wie zum Beispiel der tote Hase aus der Beuys-Aktion auf einmal zum Sprecher eines Gedichtes wird und sich, naja, ich weiß nicht, beschwert, dass Josef Beuys ständig mit ihm geschlafen hat und sich nicht wirklich um den Nachwuchs besorgt hat und dergleichen.
Das sollten wir vielleicht sowieso noch mal drüber sprechen. Wer ist dieses lyrische Ich, das spricht? Da gibt es ja unendlich viele Verwandlungen und falsche Fährten.
Also ich würde nach wie vor behaupten, es ist ein Ich, das sich eigentlich auslöscht. Das ist ein rein sprachliche Instanz, mehr ist es nicht. Und den Rest besorgt die Sprache. Und es ist so eine Wörterzentrifuge. Und es fängt mit 1, 2 Wörtern an, die werden dann durch einzelnen Buchstaben austauscht zu anderen Wörtern und er guckt mal, was bedeutet das denn, wenn ich jetzt mal einen Buchstaben auch nur austausche. Es wird also richtig geschüttelreimt und es gibt einmal ungeimpft und unge, ich weiß nicht, also kommt mir, denke ich an Max Gold, frisch geduzt, geduscht und ausgebuht. Ja, und solche Arten von Wortspielereien gibt es bei ihm ganz viele und die werden gegen Ende des Bandes auch immer häufiger.
Es gibt ja auch Gedichte, in denen das Ich komplett gelöscht ist. Also ein bemerkenswertes Gedicht, über das ich eine Weile gerätselt und dann hilflos gegoogelt habe, waren die 5 Rezepte gegen Krötigkeit, dieses Listengedicht, wo dann eben dieses Rezept gegen einen Schaden, ein Rezept gegen Verzadeln, ein Rezept gegen verhauene Adern auftaucht. Das ist wirklich ein Gedicht, wo das Ich komplett getilgt ist.
Es ist eine sehr undurchschaubare Welt, die hier errichtet wird. Und eigentlich eine Welt, die uns misstrauen lässt in alles, was wir mit unserer Sprache sonst leisten. Alles entgleitet einem, alles lebt in seiner Eigengesetzlichkeit. Ja, das große Signifikantenrauschen, was er inszeniert und natürlich auch als sprachphilosophisch gewitzter Autor.
Ja, weil wir gerade über Rohrwolf gesprochen haben. Rein äußerlich haben diese Bände ja sogar eine gewisse Ähnlichkeit. Also wir haben Rohrwolf, der meist diese Vierzeiler schreibt, der natürlich streng reimt. Das macht Bayer weniger. Er geht mehr in den Binnenreim hinein. Aber hier, das kann man ja auch mal sagen, es sind ja alles Vierzeiler in diesem Buch.
Das ist ein Konzeptbuch.
Und immer 10 Strophen mit 4 Zeilen. Und gleichzeitig eine gewisse Ähnlichkeit bei Wolf ist ja auch, dass man im Grunde die Sprache wie für sich sprechen lässt und damit das Ich immer mehr zersetzt, immer mehr auflöst und plötzlich zu solchen Redeweisen kommen, die biografisch getönt sind, aber sich irgendwie loslösen von einem selbst. Das ist vielleicht auch die Sehnsucht nach den Tieren. Weil bei Wolf vielleicht die Sehnsucht nach der Geschichte, nach dem Flohmarkt, nach dem Fundstück, nach dem Schnipsel, nach der zerschnetzelten Welt. Und bei ihm, wie Maren Jäger gesagt hat, eben die Sehnsucht oder das Nutzen des Nichtmenschlichen.
Weil wir jetzt viel über die akustische Dimension gesprochen haben. Und ich glaube, gerade im Vergleich zu Rohrwolf, ich will keine Tendenz im Werk von Marcel Beyer ausmachen, aber er hat sich früher einen Feind der Bilder genannt und sehr viel stärker auf die akustische Ebene abgezielt. Und ich glaube, dass die jetzt ein kleines bisschen zurücktritt und wieder Bilder, auch Gespräche natürlich mit Bildern, mit Visuellen da reinkommt. Vorsichtig formuliert, was vielleicht auch an der Genese dieser Gedichte liegen könnte, die ja zum Teil im Dialog mit bildkünstlerischen Werken entstanden sind, die natürlich in dem Band ausgespart bleiben. Da könnte man vielleicht mal die Frage stellen, natürlich ist es eine gängige Praxis, dass man diesen Zyklus Farn beispielsweise, der im Zusammenspiel mit Siebdrucken von Jacqueline Merz ursprünglich mal als bibliophiles Bändchen in kleiner Ausgabe erschienen ist, wie man erfährt. Also es ist sehr, sehr viel drin in diesem Band und Ich schleiche mich jetzt an die Frage ran, ist vielleicht ein bisschen zu viel drin?
Das Verfahren wird auf die Dauer ein bisschen ermüdend, das könnte man sagen. Und trotzdem ist jeder Text für sich eigentlich immer wieder überzeugend und vor allem, würde ich sagen, ist er ein Held der ersten Sätze. Also was da für Knaller drin sind, hat mich wirklich begeistert, was die bildende Kunst angeht. Ich habe viel für Damien Hirst gesessen und dann wird sowas durchdekliniert, auch mit anderen Künstlern. Der Tod ist ein Arschloch aus Strehlen. Oder mein Daumenabdruck steckt in einer schweren Krise und so weiter. Also wirklich rätselhafte Sätze, die aber als Sätze, wenn man sich vorstellt, als Magnetkarten am Kühlschrank und so weiter, über die man unendlich lange nachsinnen kann.
Vielleicht sollten wir jetzt einfach mal den Dämonenräumdienst wirklich hören.
Dämonenräumdienst. Bin jetzt in einem anderen Wald und muss mir nichts erzählen. Nichts mehr erzählen. Nichts. In diesem Lärchenwald, in dieser Märchenwelt. Hier auf der Lichtung äsen die Scheinhirsche. Hier finden sich Dämonen ein, um gemeinsam zu weinen. Und hier machen die Pferdchen Halt in Miniaturgestalt. Im Märchenwald ist es zu kalt, denn da hängt die Blutkirsche neben der Blutkirsche in meiner Wutnische. Ich höre schon, ich knirsche. Ich höre, tief im Märchenwald, da knarrt das Haar. Bin jetzt in einer anderen Welt, in einer Härchenwelt, in einer Lärchenwelt. Ich muss mir nicht und ich muss niemandem erzählen, wie sich die Blutkirschen dort türmen, in der Glutnische, wie sie sich wandeln zu einer kleinen Kirschenasche, zu einem Sack voll Kern- und Aschekirschen und muss nicht mehr erzählen, wie sich die Taschenwürze ganz von allein verstreut. Ganz von allein verteilt unter den Steinhirschen, dort tief im Märchenwald, in einer anderen Welt, von der man nicht erzählt, von der man auch nicht weiß, ob sie einem gefällt. Und was die Taschenwürze da so lange Zeit in ihrer Tasche hält. Und was die Wut in ihrer Nische, und was das Haar, das tief im Wald knirscht, wo die Natur knarrt, während ein stummer Kirschkernjäger durch die Kälte pirscht. An seinem Schritt hört man, es ist der Jüngere oder der Ältere. Doch davon weiß man nichts. Davon erfährt man nur, wenn der Dämonenräumdienst über den Wald herfällt, über die Lichtung jagt und die Dämonen stellt. In welche Richtung, frag ich mich, trag ich den Sack voll Kirschen, wenn ich dann heimknirsche, dass ich zurückfinde in meine Märchenwelt, von der kein Mensch erzählt.
Doch akustisch, Maren Jäger, oder?
Das war die Widerlegung meiner These von vorhin, aber es gibt noch ein paar andere Gedichte in dem Band.
Ja, aber Welt auf erzählt zu reimen ist schon nicht ganz schlecht, ne? Also finde ich auch, und zumal dieser plakative Kirschen und Knirschen vorher kommt, und dann ist schon auch ein Klangkünstler natürlich, immer noch.
Genau, und es lebt natürlich auch von diesen Komposita-Dämonenräumdienst, haben Sie erwähnt, aber ich glaube, der Höhepunkt an zusammengesetzten Wörtern, habe ich gefunden, heißt Vorfahren, Gummistimmen, Echo. Und das ist ein Wort, ja. Also das ist, Mark Twain hätte seine Freude daran gehabt, an dieser unmöglichen deutschen Sprache.
Ich habe jetzt noch eine Verständnisfrage. In diesem Gedicht Hölderlin-Tage heißt es tatsächlich wörtlich auch als Frage, was machen wir jetzt mit der Flamingo-Pisse im deutschen Gedicht? Was machen wir damit?
Das sind so Formulierungen, die frech klingen, aber an der Grenze zur Beliebigkeit sind, die nicht beantwortet werden wollen, die eine Farbe geben, die eine Temperatur geben diesen Gedichten. Davon lebt es ja auch sehr stark. Also sie sind stark koloriert und gemustert und haben ihre, wenn man von Tieren wieder redet, haben ihre eigentümlichen Feder, Kleider und so weiter.
Herr Dotzauer, höre ich da einen leisen Tadel? Stichwort Beliebigkeit.
Ich habe schon gesagt, je länger man sich diesen Gedichten aussetzt, umso mehr erkennt man das Verfahren und wo man sozusagen das, wenn Sie so wollen, das Algorithmische dieser Wortzentrifuge nachstellen könnte. Insofern ist die Flamingo-Pisse, wenn man sie zum ersten Mal liest, toll. Wenn man am Ende des Bandes dazukommt, ist man vielleicht schon ein bisschen ermüdet.
Mir ging es ähnlich mit sowas wie, wer möchte schon an fantasierter Bärchenwurst ersticken? Aber um vielleicht auch wirklich mit diesem gern auch bös zugespitzten Beliebigkeitsverdikt nochmal ins Feld zu ziehen. Ich habe eine gewisse Schwierigkeit damit gehabt, dass dieser Band ja doch sehr entschieden in Abteilungen aufgeteilt ist. Es sind 5 Stück und mir ein bisschen das Prinzip fehlte, was die Verteilung der Gedichte auf die Abteilungen zwingend machte. Ich stelle die Frage vielleicht auch schon ein bisschen im Vorausblick auf den Band von Nadja Küchenmeister, der sehr stark eben mit einer Gesamtkonzeption arbeitet, ja, wo man wirklich merkt, da ist über das Ganze nachgedacht worden. Und das ist was, was mir eben bei diesem auch sehr umfangreichen Band, bei allen großartigen, knallenden Gedichten zwischendurch fehlt.
Marcel Bayer, Dämonenräumdienst. Im Surkamp Verlag ist der Band erschienen und jetzt ganz neu in den Buchhandlungen. Maren Jäger hat, bevor wir jetzt Nadja Küchenmeister besprechen, auf die Sie schon hingewiesen haben, Sie haben den neuen Band von Dagmar Raus ausgewählt als Empfehlung. Und in dem Titel schon, Liedvoll Deutschisno, deutet sich eine lustvolle Überwindung, wenn man so sagen kann, oder Durchkreuzung von Sprachgrenzen an. Hier in dem Fall des Deutschen und Polnischen, aber sie benutzt auch andere Sprachen. Was hat Ihnen besonders gefallen an dem Band?
Dieser Band lebt wie Dagmara Kraus selber im Zwischenraum der Sprachen. Also vielleicht sollte man eine kurze biografische Schleife machen und erwähnen, dass Dagmara Kraus mit dem Polnischen als Muttersprache aufgewachsen ist, bei ihrer Großmutter, als ihre Eltern in den 80er Jahren nach Deutschland schon ausgereist waren. Das klingt in dem Gedicht Destine an, das den Band eröffnet. Also sie kam mit 7 Jahren nach Deutschland und war dann in der Situation, dass sie nochmal in einem fremden Land die Landessprache lernen musste. Und das prägt ihre Gedichte bis heute. Sie übersetzt natürlich auch aus dem Polnischen, aus dem Französischen. Sie lebt jetzt nach einer Weile in Berlin, vor allem in Frankreich, und hat mal gesagt in einem Feature von Nadja Küchenmeister, dass sie in keiner Sprache überhaupt so wirklich zu Hause sei. Literatur wird gewissermaßen zur Heimat zwischen den Sprachen. Und das merkt man in diesem Band auf fast jeder Seite. Dieser Titel, Liedvoll Deutschisno, da merkt man schon, wie das Polnische und das Deutsche miteinander sprechen. Und zwar nicht so, das gilt für den ganzen Band, dass die Sprachen einander verwässern, sondern sich bereichern. Vielleicht sollten wir das einfach mal hören.
Liedvoll. Deutschisno moja. 1. Millionen flüchtige Wörter stehen an der Grenze zu diesem Gedicht. Die Beine in den Bauch sich. Schlange an der Grenze. Dunkle Wörter, dunkle Fremde, suchen nach Zuflucht, wollen hier wohnen, verjaschmackt, bechadort. Da warten Mummen von jenseits der Pole, es sind welche von Ungarn gekommen, subenjenje dotschava swowa, drängen sich hier in die Futura, Ränze, Vagajon. Bebeten die Grenzen, deine deutsches Nomoja.
Der Titel und eben auch der Beginn dieses Gedichts, was wir gerade gehört haben, zitiert in einer Übersetzung, die nicht auf die Wortsemantik schaut, sondern auf die Klanggestalt der Wörter, zitiert dieses Gedicht eigentlich das polnische Nationalepos, das von den Kindern in der Schule gelernt werden oder gelesen werden muss, von Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz. Und das beginnt mit den Worten Litwo ojczyzno moja, Litwo Litauen, mein Vaterland. Und Dagmara Kraus nimmt Wörter aus beiden Sprachen, glaubt Urkreol, wie es in einem anderen wunderbaren Gedicht heißt, Sato das, glaubt Urkreol aus diesen Sprachen und verschraubt das neu miteinander. Litwo wird zu liedvoll und liedvoll ist dieser Band tatsächlich. Er ist auch bildvoll, aber eben auch liedvoll. Und das polnische Vaterland wird verdeutscht. Also von der Vater, die erste Silbe Ojcz wird gegen Deutsch ausgetauscht. Also hier merkt man, wie diese Sprachmechanik funktioniert im Sinne von einer wirklich emphatischen Mehrsprachigkeit, die in diesem Gedicht und auch in anderen Gedichten die polylinguale Poetik von Dagmara Kraus vorführt. Das ist wahrscheinlich das finsterste Gedicht, könnte man sagen, aus dem Band. Das entstand 2015 unter dem Eindruck der Geflüchteten, die an den Grenzen standen, und bringt auch den Eindruck des vor der Grenze Stehens, Schlange stehen in den Text hinein und führt gerade alles Identitäre ad absurdum, weil hier wirklich eben durch diese emphatische Mehrsprachigkeit Grenzen aufgelöst werden. Die meisten der Gedichte in dem Band sind aber, wie dieses natürlich auch, aber ein großes Lesevergnügen. voll von Humor ist es. Man muss es öfter wirklich laut lachen. Es ist außerdem auch ein sehr schöner Band. Der ist schwarz-rot, zweifarbig. Der vierte Band übrigens von Dagmara Kraus bei Cookbooks in bewährt toller Gestaltung von Andreas Töpfer. Da drin finden sich ikonische Abbildungen. Manche sind Videostills, wie die Ikonenklone heißen die. Es gibt Letternlyrik aus der Werkstatt Rixdorfer Drucke im Stil visueller Poesie. Also hier kommen die Avantgarde-Traditionen mit rein. Und Dagmara Kraus ist wirklich mit allen Avantgarde-Wassern gewaschen, von Dada bis Riha und Schwitters. Und das Ganze nicht irgendwie traditionsbesessen oder versessen, sondern durchaus ikonoklastisch, wenn zum Beispiel der Angelus Novus von Klee zum Mangelus Shovus rasiert wird, die Haare geschoren bekommt. Man begegnet in dem Band einem toten Zyklopen, Latrinchen vergehen, man lernt Pilpulpilistik und erfährt so ewige Weisheiten, wie Gott will immer alles panieren. Und für Käsefreunde endet das Buch mit einem Abschiedsbrief.
Der mir ganz besonders gut gefallen.
Ein wunderbares Bild. Also man kann es nicht zeigen im Radio, man muss dafür den Band in der Hand halten.
Ich sag's nochmal, der Berliner Verlag Cookbooks hat Liedvoll Deutschesno von Dagmara Kraus in diesem Frühjahr herausgebracht und auf der Website von Deutschlandfunk Kultur finden Sie zu den Büchern nochmal sämtliche Angaben. Na, der Küchenmeister, sie ist 1981 geboren, also jünger als Marcel Beyer, und bereits ihr Debüt Alle Lichter hatte hymnische Kritiken erhalten. Jetzt hat Nadja Küchenmeister mit Im Glasberg ihren dritten Gedichtband vorgelegt. Jan Bürger, Nadja Küchenmeister wurde in einer Laudatio zum Bremer Literaturpreis, glaube ich, als Virtuosin des Unspektakulären gerühmt. Trifft das auch auf diese neuen Gedichte zu?
Ja, das ist eine ganz schöne Formulierung. Die ist sicherlich ähnlich versiert wie jetzt Dagmara Kraus, was die Tradition der Dichtung betrifft. Aber im Gegensatz zu Dagmara Kraus stellt sie das überhaupt nicht aus. Ich meine das gar nicht wertend. Und sie erlaubt sich auch keine Kalauer wie den Abschiedsbrief, so schön es ist. Aber so etwas kommt in den Gedichten nicht vor. Die treten anders auf. Merkwürdige Verbindung auch zwischen den Bänden. Auch das Märchenhafte spielt hier natürlich wieder eine ganz große Rolle. Wir haben vorhin gehört, Marcel Beyer reimt Märchenwald und Härchenwelt. Hier tritt das Märchen jetzt schon im Titel auf, Im Glasberg, das ist ein Märchenzitat. Es wird eines der nicht ganz so bekannten, aber schon bekannten Grimmschen Märchen herbeizitiert, das Märchen von den sieben Raben, wo es in der Tat darum geht, dass sieben Raben in einem Glasberg sitzen, was immer man sich unter einem Glasberg vorstellen muss. Das ist auf jeden Fall irgendwie etwas, was die normale Welt von der anderen Welt trennt. Und die sieben Raben sind natürlich sieben verhexte, verzauberte Knaben, die von einem Mädchen ihrer kleinen Schwester erlöst werden müssen. Und wenn man Nadja Küchenmeister liest, dann hört man plötzlich im Märchen auch dieses laut Assoziative, die Raben und die Knaben. Nadja Küchenmeister ist eine Virtuosin des unauffälligen Gleichklangs, des unauffälligen Binnenreims. Sie reimt und macht gar nicht so viel Endreime. Und mit diesen Lautassoziationen, mit diesen Gleichklängen, kommt sie wirklich oft vom Hölzchen aufs Stöckchen und öffnet ihre Gedichtwelt für alle möglichen Einflüsse und alle möglichen Themen. Aber es geht auch wieder immer streng zurück. Es wird streng zurückgebunden. Wie schon in ihrem Debüt setzt sie auch hier vor allem auf Dreizeiler, etwas in der deutschen Lyrik relativ ungebräuchlich ist, dass man sehr streng sich an Dreizeilern abarbeitet. Und hier, ich habe es nicht gezählt, aber es sind bestimmt hier in diesem Band von 100 Seiten, sagen wir mal, 80% Dreizeiler. Und irgendwann stellt sich auch so ein Erinnern in der Tradition ein. Ein bisschen mitklingen tut schon das Großgedicht der Großgedichte, die göttliche Komödie von Dante, die ja in Dreizeilern ist. Und da kommt sie nicht raus und sie will auch vielleicht da genau hinein. Und so schafft sie es auch, ist vielleicht ein bisschen größenwahnsinnig, aber es ist ein wirklich tolles Gedicht, finde ich. In dem Band gibt es ein sehr langes Gedicht, das heißt Im Mittelfellraum, auch ein Neologismus, glaube ich, Mittelfell. Ich glaube, das gibt es so vorher nicht.
Das ist ein medizinischer Ausdruck, doch es gibt es.
Es gibt es tatsächlich? Ja. Ich habe nicht nachgeschlagen. Aber,
der Gewebsraum in der Brusthöhle, der die Brustorgane einschließt.
Mediastin. Aber sie beschreibt hier offenbar mit Mittelfell etwas anderes. Ja, das wird nicht obszön, aber es ist ganz offen, es geht tatsächlich um das Frausein und es geht um das Mittelfell, so kann man es auch sagen. Und das Wortspiel mit dem Mittelfeld vom Fußball kommt tatsächlich auch. Aber das ist ein großartiges Gedicht, wo man die ganze Sinnlichkeit spürt und wo man auch das Spielerische, was sehr ernst wird, bei ihr spürt. Und wo sie auch ihr großes Thema umkreist, was immer wieder da ist. Also das sind viele verkappte Liebesgedichte oder man könnte auch eher sagen, sind oft Abschiedsgedichte. Also das, es gibt die Momente des Überwältigtseins, dass zwei Menschen sich finden, dass auch zwei Wortfelder sich finden, das wird oft gespiegelt. Aber vor allen Dingen geht es darum, wie es kommt, dass man sich wieder trennt. Und da ist vielleicht der Glasberg wieder im Spiel. Plötzlich dieser trennende Glasberg, der die eine Welt von der anderen Welt trennt. Das eine Ich oder die eine Form des Ichs und des Daseins von der anderen Form des Daseins. Und was man bei Nadja Küchenmeister inhaltlich ja wahrnehmen kann, scheint mir zu sein, genau dieser Moment der Trennung, wo man versucht, durch Worte das Zerbrochene zu heilen, das Verlorene wieder aufleben zu lassen.
Worte wie der Fingerschlüssel.
Ja, und in dem Moment, wo man das ausspricht, merkt man, dass diese Worte das Trennende eigentlich nur noch mehr betonen, dass dieser gemeinsame Klang in diesen Bildern gar nicht mehr da ist. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen psychologisch, aber das macht, glaube ich, gar nichts.
Ich glaube, dass in den Band sehr viele Elemente reingezogen sind, die, wie Sie bereits sagten, Herr Bürger, den zusammenhalten. Es gibt auch Echos innerhalb der Gedichte und zwischen den Gedichten. Es gibt ganz subtile Korrespondenzen auf allen Ebenen dieses Bandes, die ihn unheimlich kunstvoll machen. Also wir sollten vielleicht über die Großstruktur sprechen, wo zwei Einzelgedichte 7 Zyklen rahmen, die aufeinander fast symmetrisch bezogen sind. Also es gibt die helle Mitte als zweiten Teil, die dunkle Mitte als achten Teil. Auch der dritte und der siebte Zyklus korrespondieren miteinander. Und auch diese Verbindungen stellen oft Reime oder Echoworte her, die ganz vom Anfang des Bandes am Schluss wieder aufgenommen werden. Es wäre vielleicht wirklich eine Empfehlung, diesen Band auf einmal zu lesen im Sinne von Poe's Unity of Effect, dass man diese Korrespondenzen wirklich wahrnehmen kann.
Ich glaube, die Terzinen ist gar nicht die einzige Verbindung zur göttlichen Komödie. Das ist zu stark, aber es ist tatsächlich eine Lebensbilanz in der Mitte des Lebens. Und es ist einfach Nel Mezzo del Cammin. In der Mitte des Lebens verirrte mich in einen dunklen Wald. Und es ist eine Inspektion der Vergangenheit und eine Introspektion und eine Ortsbegehung auch. Also es sind ja sehr topografisch genaue Gedichte, die die elterliche Wohnung am Rand von Berlin im Buhletal besuchen, in Abwesenheit der Eltern und da noch einmal versuchen, was war da eigentlich? Die in den eigenen Körper hineinschauen, in einen anderen Körper, offenbar in den väterlichen Körper, der im Krankenhaus sich aufzuhalten scheint. Das sind alles erlebte Dinge, die aber sozusagen erst jetzt in der Rückschau ganz wirklich werden. Und in dem Erlebten, in dem zutiefst autobiografischen, was man nicht in jedem Detail auflösen kann, aber liegen eben die großen Unterschiede auch zu den beiden Vorgängergedichten von Rohrwolf und Marcel Beyer.
Vielleicht hören wir einfach mal die helle Seite des Mondes.
Die helle Seite des Mondes. Immer bist du mir mit einem Schritt, der mich auf die Seite schiebt, voraus. Ich sehe dich in der Sonne gehen. So habe ich dich zum ersten Mal gesehen. Ich meine richtig. Dieser Halo um dich macht alles irgendwie wichtig. Witzig, deine Hose sitzt nicht. Dein Name passt in keinen Mantel. Deine Schulter spricht dem Schatten zu. Dein Blick nicht zögerlich entscheidet sich, wann immer ich hinübersehe, nicht für mich. Das spüre ich im Fahrstuhl unter der Funzel. Lehne ich mich in den Spiegel, lehnst du dich mit. Dein Genick dehnt sich, du gleitest in mich, verschwindest. Jetzt trage ich dich am Handgelenk, führe dich als Hund an der Leine. Ich sehe, bevor ich schlafen gehe, den Mond. Gleißendes Sonnenlicht.
Also nicht nur der Titel Im Glasberg gibt sozusagen einen Hinweis bereits auf märchenhafte und verrätselte Töne, sondern auch andere Gedichte nehmen das durchaus auf. Also für mich ist es ganz stark so, dass man immer wieder auf eine rätselhafte Weise mit Gregor Dotzauer nennt es Erfahrung konfrontiert wird, aber mir kommt das eher vor, als seien das so Fetzen, irgendwoher auftauchend.
Ja, das Fetzenhafte kann ich jetzt nicht so nachvollziehen, ehrlich gesagt. Also gerade bei diesem Gedicht, was wir gerade gehört haben, scheint mir doch da dieses Abschiednehmen von einem sehr nahen Menschen, der irgendwie vielleicht auch so etwas wie Unterlegenheitsgefühle ausgelöst hat, der vielleicht irgendwie älter war, erfahrener war, das scheint mir doch ziemlich stark daraus zu sprechen. Und gleichzeitig sieht man eben, wie diese Erfahrung in Formales aufgelöst wird, dass dann plötzlich fast karlauerhaft gereimt wird, wichtig, witzig, die Hose sitzt nicht, damit auch dieses überlegene andere Ich irgendwie ein bisschen kleiner gemacht wird, um ihm näher zu kommen. Ich glaube, da trifft genau das, was Gregor Dotzauer vorhin skizziert hat, mit diesem starken autobiografischen, auf die ja formale Fertigkeit, die eigentlich nicht ausgestellt wird, aber die hilft, um noch stärker ans Autobiografische heranzukommen.
Ich glaube auch, dass die einzelnen Texte eigentlich relativ geschlossen sind und sie transportiert etwas, was der von ihr sehr bewunderte und auch zitierte Jürgen Becker im ganz Großen macht, nämlich mit den großen Landschaften, also hinein in Flure und Wohnzimmer. Das ist Jürgen Becker en Miniature, auch wenn der Ton dann ein ganz anderer ist. Aber es geht darum, dieses Gebiet zu erschließen in seiner ganzen Erfahrungsgesättigtheit und in seiner Erinnerbarkeit. Also da gibt es natürlich nur einen Teil davon, der überhaupt bewusst werden kann.
Ja, was Nadja Küchenmeister ja, woran sie arbeitet hier, das klingt fast wie eine Binsenweisheit, ist Erinnerung. Also wie kann man sich der Erinnerung annähern? Dieser Band ist ja auch eine Reise, das ist im Grunde ein Weg. Also wie das kleine Mädchen sich aufmacht zum Glasberg, um die Brüder zu erlösen, ist es vielleicht der Glasberg der Erinnerung, für den man einen Schlüssel braucht, um ihn aufzuschließen. Und wenn man ihn verliert, dann muss man sich halt wie diese grausame Stelle in dem Märchen ja auch ein Fingerchen dafür absägen, um da ranzukommen. Aber dann entstehen doch sehr, sehr besondere, auch wirklich märchenhafte, poetische Gebilde, in denen ein Luftzug die nach Hause kommende bei der Hand nimmt und der Hof sie erkennt. Also mit diesen Personifizierungen wird sehr sparsam, aber doch sehr eindrücklich gespielt.
Der Zyklus beginnt tatsächlich mit einem Gedicht, das heißt Im Glasberg. Und das ist ganz offenkundig, nicht da kommen die Brüder, da kommen im Grunde die ganzen Motive aus dem Märchen herbei. Aber auch der Mond und die Frage, ist der Mond gut oder ist er böse oder ist es eben ein heller oder ein dunkler Mond, das spielt in dem Märchen eine große Rolle. Und insofern wird es eigentlich wieder aufgegriffen. Und da sind wir dann jetzt schon rein von der Lesezeit, wenn man von Anfang bis Ende liest, auf Seite 64. Also wir sind knapp über die Mitte und da kommen diese Motive wieder. Das ist eben das, was Maren Jäger vorhin schon ganz gut skizziert hat, finde ich. Das ist eben tatsächlich ein gebauter Band, das ist ein formal strenger Band, 100 konzentrierte Seiten. Also das ist vielleicht tatsächlich dann auch der Gegenentwurf zu Marcel Beyer, der zwar streng in Vierzeilern schreibt, noch strenger als Küchenmeister in Dreizeilern, aber dann eben doch eher so ein bisschen lockeres Gefüge zusammengesetzt hat.
Und die Korrespondenzen gehen über manchmal 60 Seiten hinweg, weiß die Mechanik um die Sinne der Hand, wird ganz am Schluss gefragt. Und schon ganz am Anfang heißt, man kennt das ja auch, die Bewegung, wenn man nach Hause kommt an den Ort der Kindheit, mit dem man bestimmte Türen öffnet, Schubladen aufzieht und so weiter. Das wird in dem Gedicht ganz zu Beginn des Bandes verhandelt, auf Seite 17 in der Schiene, die Hand weiß um die Mechanik. Und diese Echo-Effekte machen diesen Band wirklich besonders. Das kann manchmal auch zwischen zwei Gedichten arbeiten, dass zum Beispiel am Anfang ein Schuss-Gegenschuss-Verfahren vorgenommen wird. Also am Anfang fährt das Ich mit der S-Bahn zur Station Wuhletal und sieht in das Schlafzimmer der Eltern und im nächsten Gedicht sieht es aus dem Schlafzimmer raus. Und solche Bezüge gibt es häufig in dem Band.
Ja, es ist nicht zufällig, dass das letzte Gedicht dann heißt, es beginnt, wo es endet. Das letzte Gedicht heißt, es beginnt, wo es endet. Das ist eben tatsächlich da. Ich habe vorhin Beckett dabei zitiert. Anfang von Endspiel. Alles ist zu Ende, heißt es am Anfang, ne? Also es ist genau dieser Trick, aber der auch gut ist und immer wieder funktioniert.
Nadja Küchenmeister, Im Glasberg. Der Band ist bei Schöffling in Frankfurt am Main erschienen. Wir kommen jetzt zu der letzten Empfehlung. Diesmal ist es Gregor Dotzauer, der uns eine Neuerscheinung ans Herz legen will. Joe Chapcotts, Mein Leben im Schlaf. Bisher gab es keine deutsche Übersetzung der vielfach ausgezeichneten britischen Lyrikerin. Jan Wagner hat das nun erfreulicherweise für den Hansa Verlag erledigt und wir hören erst ein Gedicht.
Pissblume. Ich kann mich keiner Goldparabel rühmen. Nicht des Runterkippens zahlreicher Biere, um prachtvolles Wasser zu produzieren. Ich kann nicht annähernd meinen Namen, nicht mal meinen Kosenamen in den Schnee schreiben, höchstens in sinnloser, unlesbarer Schrift. Aber ich kann einen Schwall von Bläschen mit einer Geschwindigkeit ins Wasser drucken, die als schön zu bezeichnen wäre. Ich kann einen Strahlstrom nach unten feuern, der so mächtig ist, dass mein Körper 10 Meter in die Luft steigt und für ein paar Sekunden auf einem blasigen Stamm von großer Anmut hoch oben in der Stadtluft schwebt.
Gregor Dotzer, ist das typisch für den Humor, für die Art von Humor von Josh Apcott?
Es hat Humor und es hat Witz, aber das ist gar nicht das hervorstechendste Element. Aber es hat auch zu jeden Fall zwei Elemente, die sie auszeichnen. Das eine ist das enorm Körperliche dieser Texte, wie Körperlichkeit reflektiert wird. Und das andere ist, dass es natürlich aus weiblicher Perspektive geschieht. Also man könnte sagen, das ist ein feministisches Gedicht gegen die prahlerischen Pinkler, die wir alle aus unserer Jugend kennen oder nicht nur, die es auf jedem Volksfest nach wie vor gibt. Ansonsten ist sie jemand, der sich für Verwandlungskunst interessiert. Und einer ihrer wenigen Gedichtbände, eigene Gedichtbände, heißt eben On Mutability, Überwandelbarkeit. Und da denkt sie sich auf eine Weise in Tiere hinein, in Rhinozerosse, Elefanten, in Ziegen, die versuchen auch da etwas bis ins Sexuelle hinein auszumessen, was dann auch wieder zu Menschen zurückkommt. Das ist das Interessante. Mutability ist übrigens ein ganz berühmtes Gedicht von Percy Bysshe Shelley, was doppelt berühmt ist, weil es im Frankenstein seiner Frau Mary Shelley mit vorkommt. Da sieht man auch, dass diese manchmal ganz alltäglich und zugleich dann doch fantastisch wunderbar daherkommenden Texte tief grundiert sind von Literaturkenntnis. Sie hat zum Beispiel auch Rilkes französische Gedichte sich anverwandelt und ins Englische geholt. Sie hat Elizabeth Bishop eingeleitet. Also sie kennt sich da aus und sie ist überhaupt eine Professorin für Creative Writing in London, am Royal Holloway, in der University of London. Und vielleicht hat diese Lehrtätigkeit auch damit zu tun, dass es gar nicht so viele Gedichte von ihr gibt. Wir blicken hier auf eine Auswahl aus knapp 30 Jahren, also seit 1998, aus zwei Bänden, die leider hier nicht genau aufgeschlüsselt sind. Es fehlt leider auch ein Nachwort, das das Ganze etwas besser erschlossen hätte. Aber sie hat, glaube ich, mit jedem einzelnen Text lange zu tun gehabt, um ihn so schreiben zu können wie hier.
Josh Apcott, Mein Leben im Schlaf. Jan Wagner hat den Band übersetzt und im Hansa Verlag München ist er gerade erschienen. Und das war's dann auch. Lyrik lesen, Gedichte im Gespräch geht zu Ende. Die Titel sämtlicher erwähnter Bücher finden Sie auf der Website von Deutschlandfunk Kultur und ebenso den Podcast zum Nachhören der Sendung. Ich danke Birgitta Asheuer fürs Lesen der Gedichte. Dank auch an Jan Bürger, Gregor Dotzauer und Maren Jäger. Und damit verabschiede ich mich für heute. Mein Name ist Barbara Walster.